Bereich Recht und Verbraucherschutz und treten ein in die Beratung zu Digitales und Staatsmodernisierung. Für die Aussprache zu diesem Themenbereich ist eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Ich darf für die Bundesregierung das Wort erteilen Dr. Carsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Herr Bundesminister, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren! Endlich ein Ministerium für Digitales, endlich ein Ministerium für Staatsmodernisierung. Diese beiden Sätze habe ich in den vergangenen beiden Wochen wohl am häufigsten gehört. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass diese Bundesregierung unter Führung von Friedrich Merz diesen beiden Themen eine solche Relevanz gibt. Endlich ein solches Ministerium. Das haben mir Menschen gesagt, die vieles in ihrem Leben digital erledigen und beim Behördengang vor komplizierten Formularen sitzen. Das haben mir Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt, die in ihren Unternehmen mit Digitalisierung Tempo machen wollen und auf Genehmigungen und Bescheide zu lange warten müssen. Meine Damen und Herren, die Gründung dieses Ministeriums ist mehr als ein Verwaltungsakt, mehr als nur ein neues Ministerium. Es ist eine wichtige Zukunftsentscheidung für unser Land. Es geht um ein modernes und digitales Deutschland, schlank in seinen Prozessen und in seiner Verwaltung. Dafür gibt es nun zum ersten Mal ein Ministerium, das digitale Kompetenzen in einem Haus bündelt. Die Steuerung der Bundes-IT, Fragen der Cybersicherheit des Bundes, die Digitalisierung der Verwaltung. Natürlich geht das nur gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen. Die digitale Infrastruktur unseres Landes, die Frage, wie wir Daten schützen und nutzen. Und wir haben einen Zustimmungsvorbehalt für alle IT-Entscheidungen des Bundes, den wir konstruktiv umsetzen wollen. Ich danke meinem neuen Team, das aus vielen anderen Ministerien kommt und ab dem ersten Tag mit voller und gebündelter Kraft an diesen Themen arbeitet. Und ich danke auch vielen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Hause, die mich sehr freundlich aufgenommen und auch unterstützt haben. Aber, das wissen wir alle, für Digitalisierung gibt es keinen Schalter, den man einfach umlegt und dann einfach ist alles gut und alles digital. Das geht so leider nicht, das wäre zu einfach. Digitalisierung ist ein Prozess, der braucht Zeit, der braucht Mut, der braucht Expertise, der braucht Geduld und der braucht Partner. Aber ich bin überzeugt, mit Zeit und Beharrlichkeit kommen wir voran. Es war mir wichtig, in den ersten Tagen zentrale Einrichtungen zu besuchen. Das ITZ-Bund, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die Bundesnetzagentur, die BDBOS. Ich bin Praktiker, ich habe auch mal Software entwickelt. Das habe ich alles mal gemacht. Und ich habe in meinen bisherigen Gesprächen und Besuchen tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die wissen, wie es geht, die wollen in meinem Ministerium, in den Behörden. Ein starkes Team, das noch stärker wird durch ein noch engeres Miteinander unter Führung des Digitalministeriums. Ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam viel erreichen für die Digitalisierung in diesem Land. Zugegeben, ein solches Ministerium aus dem Nichts aufzubauen, das ist auch eine Aufgabe, wenn alles neu ist, wenn Strukturen geschaffen werden müssen. Aber das schafft auch einen besonderen Spirit. Und ich erlebe rund um mein Haus eine Start-up-Mentalität, engagierte Menschen mit hohen Kompetenzen, mit einer großen Ambition und auch einer großen Portion Lust, die digitale Zukunft unseres Landes zu gestalten. Wie soll nun diese digitale Zukunft aussehen? Machen wir es an drei Punkten konkret. Erstens, der digitale und moderne Staat. Ganz klar, weniger Verwaltung und die einfacher und schneller. Auf jeden Fall eine Verwaltung, die den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen schnelleren, einfacheren Service und bessere Dienstleistungen anbieten kann, weil es die digitalen Voraussetzungen dafür gibt. Dazu schaffen wir den Deutschland-Stack, also eine einheitliche IT-Infrastruktur mit Basiskomponenten wie Cloud- und IT-Diensten und klar definierten Schnittstellen mit Fokus auf Cybersicherheit. Zum digitalen Staat gehört auch, dass jeder Mensch eine digitale Identität erhält, eine digitale Wallet, eine Wallet, die das Leben erleichtert, vom Personalausweis über den Führerschein bis zur Fahrkarte. Alles in einem digitalen Portemonnaie, das ist eine Digitalisierung, die bei den Menschen ankommt. Dafür brauchen wir auch die Länder und die Kommunen. Anfang dieser Woche war ich auf der Digitalministerkonferenz und ich habe hier in den Ländern große Offenheit und Bereitschaft gespürt, intensiv und wirkungsvoll zusammenzuarbeiten. Wichtig ist auch dabei, dass wir die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg mitnehmen, zuhören, erklären, verstehen, überzeugen. Denn für eine gelungene Digitalisierung ist es wichtig, dass alle Menschen auch mitkommen, dass Digitalisierung einfach und barrierefrei ist. Das zu vermitteln, dazu braucht es viel Kommunikation über Risiken, aber eben auch über die Chancen. Und Risiken beherrschen wir wirklich nur dann, wenn wir technologieführend sind. Chancen und Risiken sind zwei Seiten derselben digitalen Medaille. Umso wichtiger, wir brauchen eine positive Zukunftserzählung für unser Land, die uns Hoffnung und Lust auf die Zukunft macht. Diesen Glauben, diese Überzeugung, eine gute Zukunft zu wecken, ist auch eine Aufgabe für mein Ministerium. Zweitens, die digitale Infrastruktur. Die Daten müssen fließen, damit wir kommunizieren können, damit wir arbeiten können, damit Unternehmen Zukunft gestalten können. Und dazu braucht es sicherlich Glasfaser und 5G, und zwar in einem flächendeckenden Ausbau. Das ist zunächst Aufgabe der Unternehmen, und es ist dann eine Aufgabe für den Staat, wenn es in den Regionen finanzielle Unterstützung braucht. Vordringliche Aufgabe des Staates ist es, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit die Unternehmen hier in Deutschland investieren. Und hier gilt es, schneller zu werden, verbindlicher und den Fortschritt auch zu messen. Mein dritter Fokus, die Wirtschaft. Für die Politik heißt das, Rahmenbedingungen schaffen, also Themen Datenpolitik, Nutzung, Chancen für künstliche Intelligenz, Chancen für digitale Geschäftsmodelle für Deutschland, Europa und die Welt. Für die Gründerinnen und Gründer, die sich mit Daten und KI beschäftigen, muss Deutschland die erste Wahl sein. Dazu braucht es Datenschutz und Datensicherheit. Beide bleiben ein Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft. Gleichzeitig darf Datenschutz nicht zur Innovationsbremse werden. Wir müssen auch digitale Geschäftsmodelle ausprobieren dürfen. Wir müssen Neues wagen können, um zu wachsen und zu skalieren. Mein klares Ziel ist es, dass Start-ups, kleinere und mittlere Unternehmen und die gestandenen Player ihre Energie genau darauf verwenden können, dass sie den Kopf frei haben für Wachstum und Innovation. Ich bin sicher, das geht. Und es braucht die Zusammenarbeit und die Vernetzung mit unseren Partnern in Europa. Auch hier will ich mich aktiv einbringen, mit unseren Partnern gemeinsam an der digitalen Souveränität zu arbeiten. Wenn wir das alles gut und überzeugend machen, dann muss es uns doch gelingen, in Europa einen digitalen Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen, Kundinnen und Kunden, zu etablieren. Meine Damen und Herren, nun heißt mein Haus auch Ministerium für Staatsmodernisierung. Ein wesentlicher Faktor für die Staatsmodernisierung ist sicher die Digitalisierung. Das eine geht nicht ohne das andere. Es braucht aber auch ein anderes Bewusstsein, um als Staat effizient, beweglich und im besten Sinne ein Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu sein. Das heißt, weniger Gesetze, Gesetze, die klarer sind, die einfacher umzusetzen sind. Weniger Bürokratie, Prozesse, die einfach sind, die man versteht. Und eine Bürokratie, die auf die gestalterische Kraft von Menschen und Unternehmen vertraut. Meine Damen und Herren, endlich ein Ministerium für Digitales. Endlich ein Ministerium für Staatsmodernisierung, das sich als Teamplayer versteht, damit wir schnell und effektiv arbeiten können. Wir erleben gerade jeden Tag, dass die Zeiten sich so schnell ändern wie nie. Gerade in diesen Zeiten können wir mutig und müssen wir mutig Veränderungen gestalten. Mit dieser Regierung und mit diesem neuen Ministerium für ein digitales Deutschland, ein digitales Next Germany, mit großen Chancen für Wachstum und Arbeitsplätze. Was für eine Aufgabe, was für ein Privileg, was für eine Chance für das Land und die Menschen. Vielen Dank.
Ich darf für die AfD-Fraktion aufrufen, Frau Abgeordnete Beatrix von Storch.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister! Sie sind nicht nur neu als Digitalminister, sondern auch als Quereinsteiger neu in der Politik. Und wenn Sie diese Chance nutzen und für mehr schnelleres Internet, mehr Glasfaser sorgen oder transparentere Verwaltung, dann sind wir voll dabei und unterstützen das gerne. Digitale Kontrolle allerdings und Zensur lehnen wir auf das Schärfste ab. Wir hoffen, dass Sie den Mut haben, den ideologischen Ballast, der im Koalitionsvertrag durchaus auch angelegt ist, über Bord zu werfen. Der Koalitionsvertrag sagt, Digitalpolitik ist Machtpolitik. Und ich frage, wessen Macht ist das dann? Der Koalitionsvertrag spricht im gleichen Kontext auch von digitaler Souveränität. Sie haben das gerade erwähnt. Gemeint ist aber nicht die Souveränität Deutschlands, sondern die Souveränität einer EU. Denn da steht zur Digitalpolitik auch in Ihrem Vertrag, Zitat, made in Europe, nicht made in Germany, made in Europe. Das heißt, in Ihrer Digitalwelt kommt Deutschland als eigenständiger Akteur gar nicht mehr vor. Dazu weiter zitiert aus Ihrem Koalitionsvertrag, wir wollen einen EU-Rechtsrahmen aus einem Guss. Wir setzen das EU-Digitalrecht kohärent um und wir werden die EU-Plattformgesetze konsequent durchsetzen. EU-Plattformgesetze, das ist der Digital Service Act, eine harte EU-weite Zensur, und das wollen Sie konsequent umsetzen. Im Koalitionsvertrag heißt es, die Regierung will systemische Risiken wie Desinformation angehen. Ich will das hier mal dechiffrieren. Desinformation, bis es nicht mehr zu leugnen war, war die Aufklärung über Corona-Impfrisiken ein schwerer Fall von Desinformation. Fakten zu Migration, Islamisierung und Kriminalität oder zur Klimapolitik oder zu der Tatsache, dass es nur zwei Geschlechter gibt, alles Desinformation, rechtsverdächtig und vor allen Dingen systemische Risiken. Denn systemisches Risiko heißt, die Bürger folgen nicht ihrer politischen Agenda, sondern ihrer eigenen, unserer immer mehr. Und mit Angehen meinen Sie leider allzu oft Zensur. Am Ende soll Brüssel kontrollieren, was wir tun, was wir sagen und am Ende auch, was wir denken dürfen. Das ist der Weg in die digitale Tyrannei. Und bald schon kann sich dem absolut niemand mehr entziehen, denn Sie haben im Koalitionsvertrag für die gesamte Verwaltung das Ziel ausgegeben, digital only. Also nicht einfach nur Verbesserung der Digitalisierung, Abschaltung der Mängel oder ein besserer Zugang für die Bürger. Nein, die gesamte Verwaltung soll digital sein, und zwar ausschließlich digital. Keine Sachbearbeiter mehr, die man anrufen kann, kein Antrag, den man schriftlich stellen kann, kein Brief, den man von einer Behörde bekommen kann. Was bedeutet das für die 22% der Bürger ohne Smartphone und die 7% ohne Internetzugang, beziehungsweise ja, ohne Internetzugang in ihrem Haushalt? Das bedeutet, sie können ihre Steuererklärung nicht mehr abgeben, sie können ihren Pass nicht beantragen, sie können ihre Anträge zur Kindergeld, Rente, Pflege nicht mehr stellen, sie können keine Anzeige machen und am Ende erreichen sie auch ihre Krankenkasse nicht mehr. Digital only bedeutet Achtung, der 20-jährige arabische Migrant kann mit seinem Smartphone digital seinen Asylantrag stellen, aber die 80-jährige Rentnerin, die nicht online affin ist oder keinen Computer besitzt, die bekommt eigenständig keinen Arzttermin mehr oder sie kann keine Frage zur Rente mehr stellen. Ich befürchte, Sie haben den Bezug zu der Lebenswirklichkeit von Millionen Bürgern an der Stelle leider verloren. Die AfD sagt, es muss immer möglich bleiben, dass der Bürger den Staat von Mensch zu Mensch erreicht. Das heißt dann auch, es braucht auch weiter Sprechzimmer, Mensch, Telefone, Briefe, es braucht Menschen. Digitalpolitik ist Machtpolitik. Ihr Koalitionsvertrag sagt es. Ich zitierte es eingangs, und wo digital kommuniziert wird, da entstehen immer Daten. Digitalpolitik ist Machtpolitik, und die Macht hat, wer die Daten hat. Und je mehr Daten es gibt, desto mächtiger wird er. Big Tech ist schon jetzt viel zu mächtig. Wir wollen eine Digitalpolitik, die unseren Bürgern dient. Wir wollen keine digitale Infrastruktur, in die der Bürger gezwungen werden kann und über die die EU am Ende herrscht und die das überwacht. Wir wollen digitale Freiheit made in Germany und nicht digitale Knechtschaft made in Brüssel. Vielen Dank.
Ich darf für die SPD-Fraktion Herrn Abgeordneten Amann Zorn aufrufen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir leben in Zeiten tiefgreifender Veränderungen, technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr wie früher. Deutschland, das lange auf seinen Wachstumsmotor und auf seine bewährten Stärken setzen konnte, steht heute vor neuen, vor komplexen Herausforderungen. Und Staatsmodernisierung und digitale Transformation werden dabei zu den zentralen Gestaltungsfeldern unserer Zeit werden und das Fundament für alle politischen Vorhaben. Und ich bin froh, dass wir einen guten Koalitionsvertrag vorlegen können, und will hier auf zwei Leitprinzipien, zwei Leitmotive eingehen, die uns dabei bewegen, nämlich Souveränität und Innovation. Erstens Souveränität, das ist die Voraussetzung für unsere politische Gestaltungsfähigkeit. Sie betrifft wiederum drei Dimensionen, die Wirtschaft, den Staat und die Bürgerinnen und Bürger. Gerade in der digitalen Welt ist Deutschland so stark abhängig. Das sehen wir bei den Plattformen, das sehen wir bei der Cloud-Infrastruktur, aber auch bei Halbleitern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Abhängigkeiten reduzieren. Diese Abhängigkeiten machen uns nämlich verwundbar. Unsere Unternehmen müssen auch in geopolitischen, unsicheren Zeiten wettbewerbsfähig bleiben und stark bleiben. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir eigene Lösungen brauchen, dass wir eigene nationale, aber auch europäische Lösungen brauchen und dass wir Schlüsselindustrien hier in Deutschland und Europa entwickeln wollen. Und das ist auch gut so. Zweitens die staatliche Dimension. Ein funktionierender Staat, der seine Aufgaben zuverlässig erfüllt, ist ein weiterer Kernpfeiler der Souveränität. Denn eine umfassende Staatsmodernisierung ist auch die Grundlage dafür, dass Menschen wieder vertrauen können, dass sie Vertrauen haben, dass der Staat Sachen gut hinkriegen wird. Und das bedeutet, dass wir die Verwaltungsreform antreiben werden, vorantreiben werden. Das bedeutet aber auch, dass wir die Infrastruktur ausbauen müssen und dass wir auch zunehmend auf Open-Source-Lösungen zurückgreifen wollen. Auch das ist ein wesentlicher Bestandteil der Souveränität. Und das ist gut, dass wir das so im Koalitionsvertrag geregelt haben. Und drittens, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gesellschaftliche Dimension. Die Grundlage für Souveränität sind mündige und informierte Bürgerinnen und Bürger. Und da, wo die AfD eine Gefahr sieht, sehen wir eine Chance und sehen wir auch eine Notwendigkeit. Denn demokratische und Teilhabe geht nur, wenn Staatsbürgerinnen und Staatsbürger selbstbestimmt und souverän sich beteiligen können. Und das ist gut, dass wir die Kompetenzoffensive im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das ist ein Bestandteil, der dafür sorgen wird, dass wir da vorankommen. Und das ist auch gut so. Schließlich will ich zum Thema Innovation was sagen. Und wir wissen, dass das deutsche Modell Made in Germany, Innovation Made in Germany, jahrzehntelang ein Gütesiegel war. Wir merken aber auch, dass wir an den Grenzen kommen, und wir merken, dass die großen Tech-Unternehmen dieser Welt nicht mehr aus Deutschland, nicht mehr aus Europa kommen. Und da wird es auf uns ankommen, dass wir dafür sorgen, dass wir auch bei der Frage von Datenschutz und Datennutzung ein besseres Verhältnis hinkriegen, dass wir selbstverständlich auf Datenschutz setzen, aber auch die Gemeinwohlinteressen berücksichtigen und eine bessere Datennutzung und Datenteilung Kultur ermöglichen. Das nimmt sich diese Koalition vor, und das ist die Grundlage für Innovation. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss will ich die Frage stellen, Wofür machen wir das? Wir machen das, damit es einen gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Wir machen das, damit wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, leichter machen, effizienter gestalten, schöner machen. Das ist unsere Vorstellung der Digitalisierung, und der Koalitionsvertrag macht einen wesentlichen Schritt in diese Richtung. Zum Abschluss will ich auch sagen, dass der letzte Koalitionsvertrag, den wir miteinander vereinbart hatten, auch gut war. Aber eine Sache hatte gefehlt, nämlich die Struktur, die wir dafür brauchen. Und deswegen bin ich froh, dass wir mit dem neuen Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung nicht nur die richtigen Inhalte im Koalitionsvertrag haben, sondern auch eine Struktur auf den Weg bringen werden, was uns dazu verleiten wird, die richtigen Ziele schnell umzusetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und herzlichen Dank.
Zu Ihrer ersten Rede darf ich das Wort erteilen, Frau Rebecca Lehnert von Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, Digitalisierung ist keine Zukunftsfrage, sondern sie ist eine Gegenwartsaufgabe und eine Standortfrage. Und deshalb begrüße auch ich, dass wir jetzt ein eigenständiges Ministerium dafür haben werden. Sehr geehrter Herr Minister Wildberger, ich wünsche Ihnen und Ihrem Haus ganz viel Erfolg, weil auch uns als Opposition wichtig ist, dass Sie erfolgreich sind, weil es hier eben auch darum geht, den Menschen und der Wirtschaft eine Antwort zu geben, dass wir bei der Digitalisierung endlich vorankommen. Und wir Grüne, wir haben in der letzten Legislatur dabei Regierungsverantwortung getragen. Und wir haben auch vieles Richtiges angestoßen, aber wir haben auch erfahren, wie lähmend es ist, wenn Zuständigkeiten auf zu viele Schultern verteilt sind. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass dieser Neustart auch gelingt. Wir werden mehr brauchen als einfach nur ein neues Schild an der Tür. Wir brauchen echte Kompetenzen, Steuerungsrechte und ausreichend Ressourcen. Deutschland braucht digitale Fortschritte, Fortschritte, die unseren Staat modernisieren, die unsere Wirtschaft entlasten und stärken, die unsere Demokratie vor Desinformation schützen, unsere Infrastrukturen modernisieren und unsere digitale Souveränität stärken. Und auch den Ressourcenverbrauch dürfen wir dabei nicht aus dem Blick verlieren, denn Digitalisierung muss am Ende auch umwelt- und klimaverträglich gestaltet werden. Junge Menschen fürchten heutzutage und auch ein Stück weit zu Recht, dass durch künstliche Intelligenz ihre Arbeitsplätze wegfallen und andere Menschen fürchten, digital abgehängt zu werden. Und all diese Menschen dürfen wir mit ihren Sorgen nicht allein lassen. Denn Digitalisierung darf am Ende kein Risiko für soziale Spaltung werden, sondern sie muss als Werkzeug verstanden werden für Zusammenhalt und für echte Teilhabe. Leider bleibt Ihr Koalitionsvertrag insgesamt vage, ohne messbare Ziele, ohne genaue Zeitpläne und ohne konkrete Maßnahmen. Digitalisierung ist weder ein Selbstläufer noch ein Selbstzweck, sondern sie muss am Ende dem Gemeinwohl dienen. Und genau daran werden wir Ihre Arbeit auch in den kommenden Jahren messen. Und wir werden kämpfen, auch in der Opposition, für eine Verwaltung, die funktioniert, für Innovationen, die uns unabhängiger machen und für digitale Freiheit anstatt Massenüberwachung, für die Förderung von Open Source, für die Unterstützung von Mittelstand und Startups und für eine digitale Zivilgesellschaft, die mitgestalten, mitentscheiden und mitverantworten kann, weil wir wollen, dass die Digitalisierung auch gelingt, und zwar für alle. Nicht für einzelne Branchen, nicht für einzelne Big-Tech-Konzerne und auch nicht für schnelle Schlagzeilen, sondern für ein modernes, gerechtes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Deutschland. Und ich sage Ihnen heute, worauf Sie sich in den kommenden Jahren bei uns verlassen können. Wir Grüne werden in der Opposition nämlich nicht, wie die Union in den vergangenen Jahren, ständig einfach nur blockieren und poltern, sondern wir werden klar in unseren Grundsätzen sein, kritisch in der Sache, aber immer auch konstruktiv im Dialog, weil es um mehr geht als einen parteipolitischen Schlagabtausch. Die Menschen in diesem Land erwarten zu Recht, dass Deutschland digital endlich funktioniert. Die Erwartungen sind groß. Es liegt jetzt an Ihnen, was Sie daraus machen. Vielen Dank.
Ich darf zu Ihrer ersten Rede aufrufen, Kollegin Donata Vogt-Schmidt von der Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen der Demokratischen Fraktion und herzlich willkommen auch Herrn Dr. Wittberger. Alles Gute für Ihre neue Aufgabe. Sie sollen also nun den Karren jahrzehntelanger verfehlter Digitalpolitik aus dem Dreck ziehen. Wir werden von links ganz genau hinschauen. Dass Sie dafür gerade der Union beigetreten sind, für die 2013 das Internet noch Neuland war und fünf Jahre später lieber über Flugtaxis visioniert, anstatt ernsthaft den Breitbandausbau voranzutreiben, ist bedenklich und bedauerlich. Ich als Politikerin möchte Ihnen als Manager einen Rat mit auf den Weg geben. Viel zu lange galt in der Digitalpolitik, Geiz ist geil, jetzt muss es heißen, let's go. Also schauen wir mal, was wird. Ihre zweifelhafte Marktlogik für Daseinsvorsorge und Infrastruktur hat zur Folge, dass in Ballungsgebieten die Straße doppelt und dreifach ausgebuddelt wird. Aber dort, wo die Nachfrage gering ist, soll dann der Staat mit Fördermitteln einspringen. Kurz, Gewinne an die Unternehmen, Verluste gehen an den Staat. So konsolidiert man keinen Haushalt in einem souveränen Staat. So schafft man Abhängigkeiten. Thema KI als Allheilmittel, schön und gut, aber kein Wort zu Energieverbrauch, Diskriminierung und Transparenz. KI verstärkt systematisch soziale Ungleichheiten bei Jobanzeigen, Gesichtserkennung, Sicherheitsmaßnahmen. Hier braucht es klare Qualitätsstandards und auch Regulierungen, besonders im Militär, wo aktuell völlige Intransparenz herrscht, da nicht mal die EU-KI-Verordnung gilt. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und kein autonomer Geheimbund. Sie reden von Resilienz, aber vermeiden klare Bekenntnisse zu verschlüsselter Kommunikation und zur sofortigen Schließung von Sicherheitslücken. Genau das gefährdet die BürgerInnen. Erinnern wir uns noch mal an 2021, als Ihre Partei im Wahlkampf lieber die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann angezeigt hat, als sich für den Datenschutz zu bedanken. Peinlich. Wir fordern Rechtssicherheit für alle IT-Sicherheitsforschenden und nicht nur für ParteifreundInnen. Mein Rat an Sie, Herr Wittberger, machen Sie Digitalpolitik für alle und nicht nur für Profite, denn bisher stand das D in CDU für vieles, aber sicherlich nicht für Digitalisierung. Danke.
Ich darf für die CDU-CSU aufrufen, Herrn Ralf Brinkhaus.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst mal einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Herrn Dr. Wittberger für das neue Amt. Wir wünschen Ihnen das notwendige Glück, aber auch die Durchsetzungskraft und das Beharrungsvermögen, was man für diese Aufgabe braucht. Herzlichen Glückwunsch auch an uns alle. Und das haben Gott sei Dank alle Rednerinnen und Redner gesagt. Es ist super, dass wir Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung haben. Ehrlicherweise, ich hätte mir den Titel gerne umgekehrt gewünscht, weil Digitales ja ein Teil von Staatsmodernisierung ist. Aber wir haben jetzt dieses Ministerium, und dieses Ministerium hat eben nicht nur ein Türschild, sondern es hat tatsächlich auch Kompetenzen. Es hat Gestaltungsspielraum und einen Gestaltungsanspruch. Und Sie können sich sicher sein, dass zumindest die meisten, die hier in diesem Saal sitzen, von den Abgeordneten diesen Gestaltungsanspruch genauso haben wie Sie, Herr Minister. Es war aber auch überfällig, dass wir dieses Ministerium kriegen, weil die Mängel in der Staatsmodernisierung und in der Digitalisierung haben dazu geführt, dass wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren auf internationalem Parkett. Ganz schlecht für eine Exportnation wie Deutschland das ist. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir uns überlegen müssen, kriegen wir die ambitionierten Großprojekte, die uns alle am Herz liegen, überhaupt ohne eine Staatsmodernisierung, eine vernünftige Digitalisierung durch. Das ist die Verteidigungsfähigkeit des Landes, das ist die Steuerung der Migration, das ist aber vor allen Dingen auch der Kampf gegen den Klimawandel. Dafür brauchen wir mehr. Und wenn Sie noch ein Argument brauchen, warum wir dieses Ministerium brauchen, dann ist das unsere Demokratie. Ja, wir machen hier Demokratieförderung. Die Menschen verlieren Tag für Tag Vertrauen in unser Land, weil dieser Staat, der im Übrigen besser funktioniert, als wir das manchmal selber meinen, aber weil dieser Staat eins macht, er vergiftet jeden Tag durch ganz, ganz kleine Dinge unser Leben. Das ist das Antragsformular, was keiner versteht. Das ist das langwierige Genehmigungsverfahren. Das ist die ewige Baustelle. Das sind die Probleme im sozialen und Pflegebereich, wo die Menschen dran verzweifeln. Und jeder dieser einzelnen Punkte mag für sich klein sein, aber er bestimmt den Alltag der Menschen. Ich hatte neulich ein Erlebnis, wo mir ein Vater gesagt hat, es ist gut, dass ihr über die große Weltpolitik redet. Aber mein Problem ist, morgens um 7 Uhr die WhatsApp aus der Kita, der kleine Paul kann heute wegen Personalmangel nicht kommen. Und das, meine Damen und Herren, sind die Dinge, die die Menschen in den Extremismus treiben oder zumindest zu den extremistischen Parteien treiben. Und deswegen ist es gelebte Demokratieförderung, wenn wir an dieser Stelle besser werden. Und jetzt haben Sie ja eine Latte von Aufgaben, und Sie haben sie auch genannt, Herr Minister. im Bereich Digitalisierung, aber wir haben auch viel zu tun im Bereich Staatsmodernisierung. Und bei der Staatsmodernisierung, da können wir natürlich sagen, wir machen jetzt mal Bürokratieabbau. Ja, das ist genauso richtig, wie es auch falsch ist. Weil, meine Damen und Herren, Bürokratie ist ein Symptom eines Staates, der nicht funktioniert, aber es ist nicht die Ursache. Und die Ursache liegt tiefer. Wir sind nicht in der Lage, ziel- und wirkungsorientiert zu arbeiten, weder in der Verwaltung noch in der Politik. Wir haben Probleme, vernünftig mit unserem Geld umzugehen. Und ganz ehrlich, schauen wir uns mal selbst in die Augen, wir haben auch Probleme, gute, praktikable, umsetzbare Gesetze zu machen. Und wenn das so ist, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Strukturen, die die Menschen täglich vom Staat erleben, einfach nicht passen, weil sie sich an historischen Gegebenheiten, Bundesländern, Kommunen, Regierungspräsidium, Landschaftsverbänden orientieren und eben nicht an den Menschen und seinen Bedürfnissen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir bei dem Thema Staatsmodernisierung tiefer greifen. Und ich glaube, der Schlüssel von allem ist eins, was uns bisher nur sehr schlecht gelingt. Das ist nämlich Vertrauen. Haben wir wirklich als Staat Vertrauen zu den Menschen oder haben wir Misstrauen? Ist staatliches Handeln davon geleitet, dass wir den Menschen nicht zutrauen? Oder ist staatliches Handeln davon geleitet, dass wir an die Menschen in diesem Land glauben? Und ich glaube, wir müssen wesentlich mehr an die Menschen in diesem Land glauben und das auch immer wieder Tag für Tag in das Verwaltungshandeln und auch in die Digitalisierung, und die Punkte sind gerade angeführt worden von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, reinbringen. Es besteht eine Gefahr mit diesem Ministerium, dass jetzt alle sagen, Digitalisierung, Staatsmodernisierung, Bürokratieabbau, dafür haben wir jetzt Dr. Wildberger, dafür sind wir nicht mehr zuständig. Aber meine Damen und Herren, Staatsmodernisierung und Digitalisierung ist Führungsaufgabe für jedes Ministerium, ist Führungsaufgabe für jeden Minister und insbesondere, Herr Weimar, auch für das Bundeskanzleramt. Und ich erwarte, dass der Bundeskanzler seine Richtlinienkompetenz nutzt, um unser Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung auch zu unterstützen. Denn wir erleben es jetzt schon, wie der Kampf zwischen den Häusern stattfindet. Was gibt man ab, was behält man und wie arbeitet man zusammen? Wir müssen raus aus den Silos. Und das gilt auch für uns als Parlament. Wir müssen raus aus den Silos. Wir müssen ganz viel zusammenarbeiten. Aber wenn ich in die Augen der Kolleginnen und Kollegen schaue, dann ist da viel Willen für da. Ich würde mich freuen, wenn wir in den nächsten Jahren gut zusammenarbeiten. Ich glaube mal, wir haben alle eins gemeinsam. Wir wollen ein besseres Land. Vielleicht haben wir unterschiedliche Wege. Lassen Sie uns leidenschaftlich diskutieren, aber lassen Sie uns auch gemeinsam an guten Lösungen arbeiten. Vielen Dank.
Ich darf für die AfD-Fraktion Herrn Edgar Naujok aufrufen.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen Abgeordnete, liebe Gäste und Zuschauer. Zunächst will ich festhalten, dass es einen überfälligen Schritt in die richtige Richtung gibt. Die Bundesregierung hat mit der Schaffung eines Digitalministeriums endlich den Anforderungen unserer Zeit Rechnung getragen. Die AfD-Fraktion hat seit Jahren darauf hingewiesen, dass Digitalisierung nicht in mehreren Ministerien zerrieben werden darf, denn zuständig war am Ende niemand und konkrete Fortschritte waren allenfalls nur in Ansätzen zu erkennen. Von der Ampel genauso wie zuvor von der Union wurde wertvolle Zeit vertan. Die Bundesregierung ist jetzt in der Pflicht, dem digitalpolitisch rückständigen Deutschland endlich effektive Entwicklungshilfe zu geben. Dass wir jetzt mit Carsten Wildberger einen Fachmann als Digitalminister haben, der zudem aus der freien Wirtschaft stammt, lässt Hoffnung aufkommen. Denn wenn Expertise und Pragmatismus vor Ideologie und Prestigedenken gesetzt werden, können politisch in der Tat nachhaltige Entwicklungen eingeleitet werden. Aber das Ministerium und ein Minister allein sind kein Selbstläufer. Eine bloße Zentralisierung ersetzt keine taugliche Strategie. Wenn die Koalition jetzt vom digitalen Zeitalter spricht, dann muss sie auch liefern. Und lassen Sie mich jetzt konkreter werden. Erstens, wir brauchen eine massive Beschleunigung beim Glasfaserausbau, gerade im ländlichen Raum. Eine Zweiklassengesellschaft darf niemals unser Ziel sein. Zweitens, unseren Bürgern werden Papiertiger wie die Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung geboten. Statt Infrastruktur durch Anreize und Wettbewerb zu stärken, wird hier eine staatliche Mindestleistung festgeschrieben, die zentral dirigiert werden muss. Und Download- sowie Uploadraten lassen vielerorts nach wie vor zu wünschen übrig. Drittens. Digitalisierung und besonders künstliche Intelligenz benötigen immense Mengen an Energie. Ein Festhalten an Energiewende und Flatterstrom wäre da regelrecht toxisch. Viertens. Unsere digitale Souveränität muss endlich ernsthaft und aufrichtig angestrebt werden. Wir müssen selbst die Hoheit über unsere Daten und unsere digitale Infrastruktur haben. Dabei dürfen wir uns nicht EU-Projekte wie Gaia-X als trojanisches Pferd unterjubeln lassen. Fünftens. Der wirtschaftlich fragwürdige Konnektorentausch im Gesundheitswesen muss kritisch aufgearbeitet werden. Aufgrund abgelaufener Zertifikate mussten gleich gänzlich neue und kostspielige Geräte angeschafft werden. Rund 400 Millionen Euro wurden hier beerdigt. Sechstens. Smart Meter gehören auf den Prüfstand. Denn die verordneten digitalen Strommessgeräte sind kein Fortschritt, sondern ein weiterer Schritt in Richtung staatlich überwachter Energiewirtschaft. Siebtens. Bargeld ist Freiheit. Der digitale Euro darf niemals unseren Bürgern aufgezwungen werden. Achtens. Wir müssen beim Quantencomputing vorankommen. Leuchtturmprojekte sind gut und richtig, jedoch hat da eine kleine Anfrage von mir ergeben, dass uns hier tausende Vollzeitkräfte fehlen. Wir müssen die Ausbildung in unseren Schulen fördern und MINT-Fächer stärken. Neuntens. Es geht mir um unsere Wettbewerbsfähigkeit. Der sogenannte AI-Act ist kein kluger Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, sondern ein Bürokratiemonster, das Innovation lähmt und Europa im globalen Wettbewerb zurückwirft. Zehntens. Mir geht es auch um unsere Freiheit und Sicherheit. Polizei wie auch weitere Behörden von Bund und Land müssen effizienter auf digitaler Ebene kooperieren. Es ist ein Unding, dass die Bundesregierung schon lange von Sicherheitsrisiken bei Huawei-Technologie wusste und Jahre brauchte, um überhaupt einmal das Problem anzugehen. Der störungsfreie Betrieb unseres Postfunks muss gewährleistet sein. Noch zu erwähnen ist die elektronische Patientenakte, die bis heute mit Risiken behaftet ist. Und nicht zuletzt, Meinungsfreiheit im Netz gehört geschützt und nicht bekämpft. Sehr geehrter Herr Minister Wildberger, Sie sehen, die Liste ist lang und die Probleme sind vielschichtig. Als Alternative für Deutschland sind wir angetreten, unser Land besser zu machen. Unsere Hand ist deshalb immer ausgestreckt, wenn es um konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit geht. Haben Sie vielen Dank und Glück auf.
Ich darf das Wort erteilen für die SPD-Fraktion Kollegen Johannes Schätzel.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Dr. Wildberger, auch an dieser Stelle viel Kraft, viel Gelingen in Ihrem neuen Amt. Wir, glaube ich, haben mit Sicherheit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, genau diese Zusammenarbeit werden wir in den nächsten 4 Jahren brauchen. Sie haben einige wichtige Punkte angesprochen. Infrastruktur, digitale Verwaltung, digitale Souveränität. Und dies alles in einer Zeit, in der wir über eine schwächelnde Wirtschaft sprechen, in der wir über Cyberangriffe sprechen, in der wir merken, dass der demografische Wandel unseren Arbeitsmarkt herausfordert und in der wir wissen, wie wichtig Produktivität für unseren Standort ist. Deswegen, Herr Dr. Wildberger, haben Sie ein unglaublich wichtiges Ressort, um zum Gelingen dieses Landes beizutragen. Und dabei finde ich aber auch, dass wir die letzten 3,5 Jahre gute Schritte gegangen sind. Gerade im Bereich digitaler Infrastruktur haben wir gemerkt, wie gut und wie schnell wir auch Netze ausbauen können. Und dennoch sind wichtige Projekte ins Stocken geraten. Ich erinnere an die NIS-2-Umsetzung, um die Umsetzung des AI-Acts oder an das Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, genau diese Verzögerungen sind es, die wir uns in den nächsten 4 Jahren nicht mehr leisten dürfen. Dieses Land erwartet viel, gerade im digitalen Bereich von uns. Sie erwarten eine effiziente, eine bürgernahe Verwaltung und ein hochleistungsfähiges Internet in diesem Land. Wir werden es sein, die diese Erwartungen die nächsten 4 Jahre erfüllen. Sprechen wir über digitale Verwaltung, so werden wir ganz oft unsere Denkweise auch auf digitale Prozesse in den nächsten Jahren auf den Prüfstand stellen müssen. Und ich weiß, dass gerade dieser Ausschuss, dass gerade dieses Thema des Öfteren mit Fachwörtern glänzt, dass wir uns des Öfteren schwer tun, Themen einfach zu erklären. Deswegen vielleicht an einem Beispiel. Ich habe mir einen Antrag rausgesucht, den Beispielsantrag Kindergeldantrag. Die meisten von uns oder viele von uns haben diesen Antrag bereits gestellt, 5 Seiten, ca. 120 Felder auszufüllen. Einigermaßen kompliziert. Und jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, wie nehmen wir so einen Prozess, wie versuchen wir so einen Prozess zu digitalisieren? Und mit Sicherheit wäre die falsche Herangehensweise, diesen Antrag in eine Online-Form zu gießen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir bereits alle Daten für diesen Antrag vorliegen. Der Staat weiß offensichtlich, dass ein Kind geboren ist, 5 Tage nach Geburt. Im ersten Brief wird die Steuer-ID zugeschickt. Standesamt hat die Geburt registriert. Die Krankenkassen haben das Neugeborene aufgenommen. Das Einwohnermeldeamt kennt den Wohnsitz. Und die Kontodaten der Eltern haben wir an mehreren Stellen bereits bei unseren Verwaltungsbehörden. Deswegen die einfache Frage, warum brauchen wir diesen Antrag? Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, wir werden es sein müssen, die nächsten 4 Jahre unsere Verwaltungen eben in die Lage versetzen, dass sie proaktiv handeln können, dass sie Anträge bestenfalls automatisiert bearbeiten können, damit unsere Bürgerinnen und Bürger in diesem Land merken, dass wir sie spürbar erleichtern. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das wird die Aufgabe sein in den nächsten 4 Jahren. Und bei all diesen Punkten dürfen wir einen wesentlichen Punkt, der Minister hat es angesprochen, nicht vergessen. Die digitale Souveränität in diesem Land ist nicht optional. Wir alle wissen, dass wir die meisten Hard- und Softwareprodukte aus dem EU-Ausland beziehen. Wir alle wissen, dass das die Länder sind, denen man nicht blind vertrauen sollte. Und deswegen haben wir genau eine Chance. Wir müssen dieses Land auf eine Ebene bringen, diese Spitzentechnologie selbst herzustellen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, daran werden wir die nächsten 4 Jahre intensiv arbeiten. Dem Minister dabei viel Glück auf gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
Ich darf zu Ihrer ersten Rede der Kollegin Jenne Dilschneider von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Jeanne.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister Wildberger. Es ist mir eine Ehre, heute hier über ein Thema zu sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Die große Notwendigkeit einer ambitionierten Cybersicherheitspolitik. Autokratische Staaten wie China und Russland versuchen täglich mit hybrider Kriegsführung Unsicherheiten zu schüren und unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Obwohl wir die Bedrohungslage global und geopolitisch betrachten müssen, spüren wir die Folgen ganz lokal. Nürnberg, Berlin, Dresden in den vergangenen Tagen waren gleich mehrere Städte Ziel von Cyberangriffen. Kommunen, Krankenhäuser, kleine Unternehmen, sie alle können Ziel werden. Die Cybersicherheitspolitik dieser neuen Regierung entscheidet über unsere Souveränität, unseren wirtschaftlichen Erfolg und unsere demokratische Zukunft. Ich möchte Ihnen daher als Digitalminister heute 3 Punkte mitgeben. Erstens, wir müssen unsere kritische Infrastruktur endlich angemessen schützen und unsere Souveränität stärken. Unsere kritische Infrastruktur ist die Basis unserer Gesellschaft. Wasser, Strom, Lebensmittel und medizinische Versorgung sind lebensnotwendig. Und es gibt eine Lösung, wie wir unsere zentralen Infrastrukturen besser vor Cybervorfällen, Naturkatastrophen und Sabotageakten schützen. Das KRITIS-Dachgesetz und die NIS-2-Richtlinie. Beides liegt bereit. Beides wollten wir noch in der letzten Regierung umsetzen. Und leider gab es keinen Willen zur Kooperation bei SPD, FDP und Union. Hier muss die neue Regierung schnell tätig werden. Kritisch hinterfragen müssen wir auch, wie abhängig unsere IT-Infrastruktur von Firmen aus den USA unter der Führung Trumps ist. Wir dürfen uns aber dabei nicht nur darauf fokussieren, mit Digitalregulierung Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Es gilt auch, die deutsche und europäische Tech-Branche zu fördern und robuste, sichere und datenschutzkonforme IT-Lösungen zu entwickeln. Nur dann sind wir langfristig souverän und unabhängig. Zweitens, wir brauchen mehr Unterstützung für Kommunen und Länder. Alle Akteure müssen wissen, was bei einem Cybervorfall zu tun ist. So selbstverständlich wie bei einem Feueralarm. Wir brauchen mehr Ressourcen für die Kommunen, klare Meldewege und mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Das BSI muss zur Zentralstelle werden, die Kommunen berät und mit ihnen kooperiert. Drittens. Unsere informationelle Selbstbestimmung und unser Grundrecht auf private und sichere Kommunikation dürfen nicht ausgehebelt werden. Unsere Bemühungen für Cybersicherheit und den Schutz kritischer Infrastruktur nützen nichts, wenn wir gleichzeitig neue Schwachstellen auf Kosten unserer digitalen Privatsphäre schaffen. Es ist alarmierend, dass diese Regierung nur noch grundsätzlich die Vertraulichkeit privater Kommunikation im Netz sichern will. Und als Juristin weiß ich, grundsätzlich impliziert immer auch Ausnahmen. Auch im EU-Rat wird derzeit versucht, in unseren Chats Hintertüren für die Strafverfolgungsbehörden einzubauen. Wir Grüne werden die Regierung daran erinnern, für die digitalen Grundrechte einzustehen. Lieber Bundesminister, wir erwarten von Ihnen eine ambitionierte Cybersicherheitspolitik, die unsere Gesellschaft und unsere Demokratie schützt, die Kommunen und Länder unterstützt und die unsere digitalen Grundrechte bewahrt. Bei dieser Aufgabe wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank.
Zu Ihrer ersten Rede darf ich das Wort erteilen an Frau Annemieke Bremer, Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen! Herr Wildberger war bis vor kurzem Geschäftsführer des bekannten Geiz-ist-geil-Konzerns für Elektrogeräte. Jetzt rollt er ohne Verwaltungserfahrung direkt mit dem Chefsessel an den Kabinettstisch und wird Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Für Regierungsmitglieder gibt es eine Karenzzeit, um mögliche Interessenkonflikte zu verhindern. MinisterInnen dürfen also nach ihrer Amtszeit nicht in Unternehmen wechseln. Umgekehrt gilt das offenbar nicht. Vorstandsvorsitzende wie Herr Wildberger mit einem Jahresverdienst von 2,8 Millionen Euro dürfen direkt ein Ministerium leiten. Und hierbei soll es dann keine Interessenkonflikte geben. I doubt it. Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau klingt erstmal gut, dagegen hat keiner was. Aber es ist doch kein Zufall, dass Kanzler Merz zuerst die Konzerne mit dem Aus des Lieferkettengesetzes belohnen möchte. Dann müssen Sie sich nicht mehr darum kümmern, ob Ihre Produkte durch Kinderarbeit oder unter schwerer Umweltzerstörung hergestellt werden. Hat sich Herr Wildberger eigentlich mal angeschaut, unter welchen Bedingungen im globalen Süden die Rohstoffe für die Handys abgebaut werden, die er in Massen verkauft hat? Wahrscheinlich nicht, und das muss er dann auch nicht mehr. In der Sozialpolitik droht dagegen ein neues Bürokratiemonster. Die geplanten Sanktionsverschärfungen bedeuten, dass die BürgerInnen bei Arbeitslosigkeit jetzt wieder Vermögen, Wohnungsgröße und alle möglichen anderen Dinge angeben müssen, bevor sie den viel zu niedrigen Hartz-Satz bekommen und bei kleinsten Versäumnissen schwer bestraft werden. Man kann nur hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht die angedeuteten Totalsanktionen verhindern wird. Mit den Zauberworten Digitalisierung und Staatsmodernisierung werden Verbesserungen versprochen. Aber am Ende profitieren wieder nur die Konzerne, und für die einfachen Leute ändert sich nichts. Zumindest nicht zum Guten. Aber glauben Sie mir, damit lassen wir Sie nicht davonkommen.
Ich darf für die CDU-CSU-Fraktion aufrufen, Hans-Jörg Kurz.
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie in diesem Jahr trat auch im Jahr 2013 ein neuer Bundestag zusammen. Der Spiegel zählte damals 10 Themen auf, die im Bundestagswahlkampf parteiübergreifend überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und ganz oben stand Internet. Hat überhaupt keine Rolle gespielt im Jahr 2013. Und das, obwohl im selben Jahr eine Aussage zum Internet besonders populär geworden war. Sie lautete, wir haben es heute schon gehört, das Internet ist für uns alle Neuland. Innerhalb weniger Minuten explodierte die Aussage bei Twitter. Hashtag Neuland wurde zu einem Top-Trend des Jahres. Weniger gut in Erinnerung geblieben ist hingegen der Kontext. Und auch das haben wir heute wahrnehmen müssen. Dabei hätte es gereicht, wenn man den zweiten Halbsatz einfach mitzitiert hätte. Auch das hätte man heute machen können. Es ging nämlich darum, so wörtlich, dass das Internet auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung völlig neue Möglichkeiten und völlig neue Herangehensweisen bieten würde, unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Kleiner sind diese Herausforderungen für unser Land sicher nicht geworden. Dass sich verkürzte Aussagen in sozialen Netzwerken manchmal ganz eigene Wahrheiten suchen, ist längst kein Neuland mehr. Eine Herausforderung ist dieses Phänomen trotzdem, denn auch hier ist die Dynamik nicht kleiner geworden. Zum Beispiel hat sich die Zahl der Instagram-Nutzer seitdem mehr als verzwanzigfacht. TikTok gab es 2013 noch gar nicht. Und übrigens war das Internet damals im Jahr 2013 nach Umfragen für jeden vierten Deutschen tatsächlich Neuland. Und hier im Bundestag? 2013 war nicht einmal an WLAN zu denken. Das gab es erst 5 Jahre später. Und einen Ausschuss, der sich mit Themen rund um Digitalisierung kümmerte, den gab es auch noch nicht. Aber es gab eine Gruppe von Abgeordneten, die sich dafür einsetzte. Und nachdem man in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft auf über 1.300 Seiten und mit hunderten Empfehlungen begründete, was es so alles beim Thema Digitalisierung politisch zu tun gäbe, reichte es schließlich für die Neugründung eines Bundestagsausschusses. Seit Konstituierung im Jahr 2014 darf ich mitarbeiten und kann sagen, dass dieser Ausschuss anfänglich tatsächlich Start-up-Charakter hatte. Wir waren klein, insgesamt 16. Wir hatten keinen eigenen Sitzungssaal, nicht einmal eine Garage, wie bei Start-ups so üblich. Und Federführung bei Gesetzesvorhaben wollte man dem Ausschuss auch nicht geben. Aber dieses Bundestags-Startup hat sich gut entwickelt. Es ist gewachsen. Nicht nur die Mitgliederzahl hat sich seitdem fast verdoppelt, auch die Verantwortung und die Themenvielfalt ist größer geworden. Bei vielen Themen wurde immer wieder Neuland betreten und wurde Pionierarbeit geleistet. So war der Deutsche Bundestag das erste Parlament weltweit, das die überragende Marktmacht großer Plattformen angegangen ist. Die rasante Dynamik der Digitalisierung demokratisch abzubilden, ist enorm herausfordernd. Eine dauerhafte Aufgabe, aber sie gehört mehr denn je zur Verantwortung für Deutschland. Das gelingt nur, wenn wir Strukturen und digitale Prozesse zusammendenken. Und so haben wir jetzt dafür die nötigen Kompetenzen gebündelt und als CDU-CSU und SPD zum ersten Mal ein echtes Digitalministerium geschaffen. Ein Ministerium, in dem Digitalisierung und Staatsmodernisierung zusammen gedacht und zusammen gemacht werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem ersten echten Digitalminister der Bundesrepublik Deutschland, sind übrigens sehr, sehr froh, dass er all seine Kompetenz aus der Privatwirtschaft bei uns einbringt. Und wünschen Ihnen, Herr Minister, ganz viel Erfolg. Und diesmal trägt der Minister nicht nur den Titel, sondern Digitalisierung und Staatsmodernisierung sind jetzt zentrale Aufgaben künftigen Regierungshandelns mit eigenem Ressort, mit eigenem Haushalt und mit eigenem Gestaltungsanspruch. Und wir haben zum ersten Mal ein Digitalministerium, das digitale Verwaltung, digitale Wirtschaft und digitale Infrastruktur in einem Haus vereint. Das ist Verantwortung für Deutschland. Herr Minister, Sie haben kürzlich und heute auch wieder erwähnt, dass Sie Start-up-Mentalität im Ministerium spüren. Das klingt optimistisch, erfrischend. Und wenn dann der Start-up-Verband über den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD
Herr
auch
Kollege
noch
Kurz,
sagt,
denken Sie analog an die Redezeit.
Echte Aufbruchsstimmung enthalten ist, ja, dann lassen Sie uns diesen Aufbruch jetzt gemeinsam auch angehen. Vielen Dank.
Ich darf aufrufen für die AfD-Fraktion den Abgeordneten Jörn König.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Steuerzahler! Das neue Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung soll ein zentraler Schritt zur Modernisierung Deutschlands sein. Ein löbliches Vorhaben, das wir grundsätzlich begrüßen, auch dank eines Ministers mit unternehmerischer Erfahrung und echter Kompetenz. Solche Persönlichkeiten bräuchten wir mehr in der Politik. Doch ohne Kompetenz, nee, Kompetenz ohne Zuständigkeit bleibt folgenlos. Die Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung scheitert seit Jahrzehnten. Ein Paradebeispiel ist das Projekt Fiskus. Das ist 1993 gestartet. Es sollte eine einheitliche Software für die 650 Finanzämter in Deutschland schaffen. Nach 13 Jahren Entwicklung und Ausgaben in Höhe von 400 Millionen Euro wurde das Projekt 2006 eingestellt. Der Bundesrechnungshof stellte damals fest, dass Fiskus so gut wie keine einsatzfähigen Produkte hervorbrachte. Man muss schon sagen, vor 20 Jahren war halt doch noch eine andere Zeit. Ein mickriges Sondervermögen von 400 Millionen Euro Steuergeld wird heute nur noch von Amateuren verschwendet. Heutige Profis verschwenden Milliarden. Das nahtlose Anschluss-Pannenprojekt von Merkel und Scholz heißt Konsens. Das wichtigste Projekt zur Digitalisierung in der deutschen Steuerverwaltung. Seit 2007 arbeiten Bund und Länder daran, eine einheitliche, moderne und sichere IT-Infrastruktur für die Steuerverwaltung zu schaffen. Bisher haben Bund und Länder dabei über 2 Milliarden Euro aufgewendet. Bis 2026 werden diese Ausgaben auf fast 3 Milliarden Euro anwachsen. Es kommt aber noch besser. Das Projekt ist immer noch gar nicht abgeschlossen. Es geht um nichts Geringeres als um die digitale Infrastruktur zur Sicherung des Steueraufkommens für Deutschland, immerhin 1.000 Milliarden Euro jährlich. Trotzdem ist der früheste flächendeckende Einsatz aller Kernverfahren von Konsens im Jahre 2032 geplant. Ein Projekt, das bereits 18 Jahre läuft, braucht also weitere 7 Jahre, um alle wichtigen Module auszurollen. Und jetzt kommen wir zu Ihnen, Herr Minister Wildberger, und Ihrem Ministerium. Sie sind gar nicht zuständig. Das Digital- und Staatsmodernisierungsministerium bleibt völlig außen vor. Die Verantwortung liegt weiter bei einem 17-köpfigen Steuerungsgremium der Finanzministerien von Bund und Ländern. Das ist die typische Verantwortungsverwässerung, die sicherstellt, dass am Ende niemand, aber auch wirklich gar niemand Schuld hat. Was lief bisher schief bei Konsens? Der Bundesrechnungshof kritisiert, es gibt nicht mal eine verbindliche Gesamtplanung, keine Erfolgskontrollen und eine unklare Ressourcensteuerung. So wurden beispielsweise 2023 rund 40% der IT-Produkte verspätet geliefert. Wir fordern daher erstens eine zentrale Verantwortung für Digitalisierungsprojekte wie Konsens beim Bund. Zweitens klare gesetzgeberische Kompetenzen für das neue Ministerium, gerade innerhalb unserer föderalen Struktur in der Bundesrepublik. Drittens eine wirksame und wirtschaftliche Nutzung der finanziellen Ressourcen anstelle von Milliardengräbern wie heute. Die Bürger erwarten keine analogen Absichtserklärungen, sie erwarten digitale Ergebnisse in einem modernen Staat. Wenn Sie als Regierung es ernst meinen, dann müssen Sie Zuständigkeiten bündeln, Sie müssen Verantwortung übernehmen und eindeutig regeln, gerade bei solch milliardenschweren Projekten wie Konsens. Herr Minister Wildberger, handeln Sie und sorgen Sie endlich dafür, dass durchgegriffen wird.
Ich darf für die SPD-Fraktion aufrufen, Frau Dr. Caroline Wagner.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren! Es ist viel gesagt worden bislang in der Debatte, wie elementar die Digitalisierung in unfassbarer Geschwindigkeit all unsere Lebensbereiche verändert, unsere Arbeitswelt, die Schule, medizinische Untersuchungen, einfach alles. Und deshalb ist es auch richtig, das Thema Digitalisierung in einem eigenen Ministerium anzugehen, mit eigener Finanzausstattung und festen Zuständigkeiten. Sehr geehrter Herr Minister Wildberger, das ist eine große Verantwortung, die Sie übernehmen. Sie sind ein Mann aus der Wirtschaft. Das löst bei mir als Linke in der SPD jetzt nicht unbedingt einen Jubelstoß aus. Aber es kann uns auch zum Vorteil sein, um uns in diesen Sachen endlich voranzubringen. Ich möchte aber auch deutlich sagen, ja, Digitalpolitik ist auch Wirtschaftspolitik. Aber weit, weit mehr ist Digitalpolitik Gesellschaftspolitik. Sie, Herr Wildberger, sind der Minister für die digitale Gesellschaft. Und deshalb müssen Themen wie Open Data, Open Source, digitale Bürgerinnenrechte, der Aufbau digitaler Kompetenzen für eine mündige Gesellschaft, müssen diese Themen ganz oben auf Ihrer und unserer Agenda stehen. Wir müssen es schaffen, die Digitalisierung gewinnbringend für uns alle einzusetzen und nicht nur für ein paar wenige Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley. Ich will, dass wir die Chancen der digitalen Transformation nutzen. Dafür müssen wir die Risiken minimieren. Ich will Digitalisierung zur Stärkung von Staat und Demokratie nutzen. Hass und Hetze im Netz, die Verbreitung von Desinformationen, gestreut immer wieder über rechtsextreme Parteien wie die AfD. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will Wissen und Lernen online frei zugänglich machen und dass an Schulen, Universitäten und Ausbildungsbetrieben KI-Tools gewinnbringend genutzt werden, um individuelle Lernsettings trotz dünner Personaldecke zu ermöglichen. Im Koalitionsvertrag steht die Digitalpolitik richtigerweise unter dem Motto Souveränität erhöhen. Werte Besucherinnen und Besucher, mit welchen Programmen arbeiten Sie am PC? Welche Messenger-Dienste nutzen Sie, um mit Ihren Freundinnen zu chatten? Auf welcher Plattform bestellen Sie Ihren neuen Gartenstuhl? Und bei welchem Streaming-Dienst schauen Sie abends Ihre Serie? Merken Sie, wie stark wir abhängig sind von US-Produkten. Mehr als 80% der digitalen Technologien in Europa werden importiert. Und so kann es nicht bleiben. Wir brauchen mehr europäische Lösungen. Dafür stärken wir die Europe-Stack-Initiative. Und wir müssen durch kompatible Lösungen unseren Beitrag dafür leisten. Mit dem CENDIS haben wir als Ampel bereits ein Schmuckstück für digitale Souveränität entworfen. Und dort ist die Entwicklung einer Alternative zu Office und Word schon gut vorangeschritten, und zwar auf einem Open-Source-Prinzip. Hier müssen jetzt rasch Wege gefunden werden, damit die Länder beim CENDIS einsteigen können. Eine Blume, da reicht es nicht nur zu pflanzen, man muss sie auch gießen. Werte Damen und Herren, wir wären als Politik nicht gut beraten, wenn wir bei unseren digitalpolitischen Vorhaben nicht diejenigen eng einbeziehen würden, die am meisten Know-how dazu aufweisen, die digitale Zivilgesellschaft. Tausende Menschen setzen sich ehrenamtlich digital für uns ein. Sie finden Sicherheitslücken, befüllen Einträge der Wikipedia, sie programmieren am offenen Quellcode, sie bringen sich als Sachverständige ein, erstellen Studien und Briefings. Vom Chaos Computer Club über das C-Maß über Wikipedia, Algorithm Watch bis zu D64, D21 oder Netzpolitik.org und viele, viele mehr. Ohne diese gemeinnützigen Vereine liefe digital nichts. Wir müssen deshalb dafür sorgen, die Entwicklung und Pflege freier und Open-Source-Software in den Katalog gemeinnütziger und damit steuerbegünstigter Zwecke aufzunehmen. Diesem relevanten Engagement sind wir das schuldig. Ich möchte einen kleinen Gruß nach Hause senden und hoffe da auf Ihr Verständnis. Zum 70. Geburtstag wünsche ich heute meiner Mama alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Gruß in den Bayerischen Wald. Danke.
Ich darf für die Fraktion Die Linke aufrufen, Frau Abgeordnete Sonja Lemke.
Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, ein moderner Staat, das klingt doch erstmal ganz nett. Aber für Sie heißt das, eine Digital-Only-Strategie zu fahren. Und damit schließen Sie viele Menschen aus. Ältere Menschen, Menschen, die sich die digitalen Endgeräte nicht leisten können, Menschen mit Behinderung. Ihre Politik ist eine Politik des Zurücklassens. Und wer den Koalitionsvertrag liest, merkt schnell, wohin die Reise gehen soll. Freie Bahn für Unternehmen und der Rest kann sehen, wo er bleibt. Wenn Sie von digitaler Souveränität reden, meinen Sie bestenfalls die Souveränität der Privatwirtschaft. Statt Daten zu schützen, geht es jetzt nur noch darum, wie man sie am besten zu Geld machen kann. Aber Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Leider ist bei einer Regierung, für die die Profitinteressen immer Vorfahrt haben, auch nicht zu erwarten, dass sie die Digitalkonzerne endlich wirksam in die Schranken weist. Das ist aber dringend notwendig. Genauso bleibt das Versprechen, dass jede Person selber über ihre Daten bestimmen kann, reiner Hohn. Sie wollen zum Beispiel die elektronische Patientenakte verpflichtend machen. Das bedeutet, alle Daten über den persönlichsten Bereich überhaupt werden an einer Stelle gesammelt, egal ob man das will oder nicht. Und das zu einer Zeit, wo wir ernsthaft darüber diskutieren, ob wir Gesundheitsdaten an die Polizei geben und psychisch Kranke damit in einen übelsten Generalverdacht stellen. Privatsphäre kennt diese Regierung nur für ihre eigenen Geschäfte. Philipp Amthor, jetzt parlamentarischer Staatssekretär, wollte in den Koalitionsverhandlungen das Informationsfreiheitsgesetz gleich ganz abschaffen. Statt einen Ausbau der staatlichen Transparenz werden wir demokratische Errungenschaften vor der Regierung verteidigen müssen. Digitalisierung im Sinne der Menschen heißt, alle werden mitgenommen, alle haben Zugang, unabhängig vom Geldbeutel. Es heißt, dass die Grundrechte geschützt werden, dass die demokratischen Rechte erhalten und ausgebaut werden. Dafür stehen wir hier als Linke. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verlassen den Zuständigkeitsbereich von Dr. Wildberger und wechseln im Tagesordnungspunkt 2 zu Wirtschaft und Energie.